Mein Vater war ein Wanderarbeiter. War in einer kroatischen Firma tätig und hat eben in den Ländern wie Österreich, Deutschland, auch in der Schweiz und Holland gearbeitet. Er war Vorarbeiter auf der Baustelle und viel in Kroatien, aber zwischendurch eben immer auch in den anderen Ländern. Und wir haben auch Deutsch später in der Schule gehabt. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen mit viel Motte und viel Tiere, und das war so eine, was mein Vater mir auch so erzählt hat, dass es da einfach in diesen Ländern, jetzt nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und Österreich, dass da ganz sauber ist. Ich war so in den ersten 10 Jahren, also in meinem Dorf, einfach so, ja, sehr glücklich. Bei uns sind die Eltern entweder den ganzen Tag auf dem Feld oder weg. Also wir waren schon uns selber überlassen. Das war nichts Fremdes. Wir waren immer als Kinder, so tagsüber immer alleine. Ich habe einen Bruder, der ist 2 Jahre jünger als ich. Dann war das so, dass mein Vater eine feste Anstellung in Heidenheim bekam. Also das hieß dann, die ganze Familie soll nach Deutschland. In Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb, bei Ulm. Und das war natürlich der Wahnsinn. Also ich wollte nicht, mein Bruder wollte nicht, meine Mutter, sie war bereit, weil sie einfach bei ihm sein wollte. Ne? Mein Vater hat dann letztendlich entschieden, so, da geht es uns dann besser. Erst, ja, dieses ich wollte nicht, und auf der anderen Seite, ja, man muss sich da einfach fügen. Da wurde ich nicht gefragt, bleibst du jetzt bei der Oma oder bei der Tante oder so. Das war erstmal schon so ein Schockerlebnis, weil das Dorf und diese Dorfgemeinschaft, ich kannte ja nichts anderes, ne? Das war eine Zeit, wo man damals froh war, wenn mal ein Kaugummi gekauft wurde oder wenn es zu Weihnachten mal eine Apfelsine gab oder so. Und dann, ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, in so eine Stadt, überhaupt in die Stadt zu gehen. Und ich bin ein paar Mal Zug gefahren damals nur. Es war alles so fremd. Ja. Ich habe sehr viel verdrängt. Also ich habe einfach gemerkt, dass ich vieles einfach, um zu überleben oder wie auch immer, ja, dass ich vieles so an Stimmungen, was um diese, als ich 10 Jahre alt war, so verdrängt habe auch, weil das war schon ein Schock. Ich war sehr gut in der Schule, ich war, ja, hatte da meinen guten Freund, den ich sehr mochte, und meine Freundinnen und meine ganzen Tiere, die ich da für sich hatte, ja die Aufgabe, die Gänse zu hüten, und wir hatten so einen kleinen Bauernhof, Selbstversorgung. Ja, das war so plötzlich damit so abgebrochen. War so wie als hätte einer so eine Linie gezogen, so, und das gibt's nicht mehr. Und ich weiß noch, die Abreise, ich habe das alles so über mich ergehen lassen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich einen Koffer hatte oder wie wir gepackt haben und was wir mitgenommen haben. Ich weiß das nicht mehr. Es ist alles weg. Und ich habe versucht, meinen Bruder anzurufen, der lebt ja inzwischen auch hier, und habe ihn versucht zu fragen, wie war das damals, als wir abgefahren waren. Und er sagte auch, er weiß es nicht mehr. Weil mir das dann so plötzlich so für mich selbst wichtig war. Wie war das denn damals? Dieser Moment der Abfahrt, der Verabschiedung aus dem Dorf, und gab es da eine Feier, gab es da eine Abschiedsfeier oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe so manchmal das Gefühl, als wäre ich so von Kroatien nach Süddeutschland so geflogen. Das war ein langer Weg. Erstmal die ewige Zugfahrt, und ich denke von meinem Dorf in die Stadt erst und dann in die größere Stadt und dann wieder mit dem Zug nach Stuttgart. Diese Wege, oder das ist völlig weg. Ja, ich kann es nur erklären, dass es so ein Schock war. Von dieser Kultur dann plötzlich da in Süddeutschland zu landen, in einem kleinen Fachwerkhäuschen in Süddeutschland mit einer schwäbischen Sprache, wo ich dann erstmal so schockiert war, weil das nicht das Deutsch war, was ich so im Ohr hatte, sondern da plötzlich Schwäbisch schwätzen musste, da irgendwie so, und vor allem nichts verstand auch. Ne? Und dann aus einem kleinen Häuschen, wo wir gewohnt haben, was so ganz, ganz meine Mutter hatte so süß gemacht, halt. Wir hatten nur zwei Räume gehabt, aber das war total schön, habe ich so in Erinnerung. Und dann eben unterm Dach in einer armseligen, ja, so Gastarbeiterwohnung, was ganz billig war und kalt, furchtbar kalt, weil wir hatten keine Holzheizung, sondern ja, so einen Ölofen irgendwie da. Ich weiß gar nicht. Also wir haben immer gesagt, wir wandern nach Sibirien. Das war so die Stimmung. Also wir sind irgendwie nach Sibirien gekommen, in völlig neue Umgebung, so eine ganz kahle Umgebung. Da war kein Blümchen mehr, wir hatten keinen Garten mehr, nichts. Ja, war ein Balkon, war dran, den wir jahrelang nicht benutzt haben, weil wir nicht wussten, was ein Balkon ist im Grunde. Ja, wir haben unsere Tür aufgemacht, da waren wir draußen im Garten. Aber die Vorstellung, diese Tür aufzumachen und man ist auf dem Balkon. Und na, so, wir haben diese Balkontür ewig nicht aufgemacht. Das war alles später dann, wo man sich dann, ja, da irgendwie Blumen draufgestellt hat oder so. Ne? Das war so nicht so dran zu denken, da rauszugehen. Wir hatten alle Angst, dass man da runterfällt oder so. Ne? Dabei war es so hoch, war es auch nicht, war im zweiten Stockwerk. Ne? Aber wenn man so rausgeht und dann guckt man so in andere Fenster, es war alles so fremd, war alles total fremd. Dass da einer so reingucken kann oder diese Balkon, also das war schon so ein, es war unglaublich irgendwie. Ja, wie lange meine Mutter da gebraucht hat, um sich da wohnlich zu machen. Ja, natürlich dann die Einschulung. Als Zehnjährige hat man mich dann wieder in die zweite Klasse rein mit so kleinen Döpschken. Und man nannte mich Maria, nicht Milica. Weil Milica konnte da, die Schwaben hatten da so schwer, die haben mir einfach einen neuen Namen gegeben. Ne? Ich konnte mich da nicht wehren. Ich habe das meinen Eltern gesagt, dass sie das nicht möchte, aber meine Mutter konnte kaum, gar kein Deutsch, mein Vater wenig. Ne? Ich habe mich quasi da auch selbst eingeschult. Ne? Die Eltern mussten nur mit zu unterschreiben. Ich habe dann, ohne viel Deutsch zu können, eben in dieser Grundschule um Platz gebeten, weil ich in die Schule wollte. Und mein Bruder war auch dann, der war ja damals 8, den habe ich dann auch noch eingeschult. Der war eine Klasse unter mir. Auf jeden Fall waren wir mit ganz kleinen Kindern noch mal drin für ein paar Monate und dann habe ich dann wieder übersprungen, so bis ich dann in meine Altersstufe kam. Ne? Ja, habe natürlich sehr viel gelernt, damit ich dann einfach schulisch weiterkomme. Also ich habe sofort gemerkt, das war sofort da, dass ich auf meine Eltern nicht zählen kann. Selbst im Dorf war ich natürlich, waren wir, mein Bruder und ich, sehr selbstständig, weil wir eben den Alltag, wir waren alleine, ja. Meine Mutter war immer auf dem Feld, mein Vater immer unterwegs. Und das war nichts Neues für mich, das zu ergreifen und für mich zu sorgen. Auch die Freundschaften mit Nachbarnkindern, wir waren so die ersten Ausländer da. Danach kam noch ein italienisches Mädchen. Die kam noch dazu und später noch eine griechische Familie. Also wir waren drei Familien in dieser Straße, die neu dazu kamen, alle so nacheinander. Ja, und wir haben uns dann angefreundet. Also ich habe so langsam die Nachbarschaft abgeklappert, wo ich gemerkt habe, so das ist jetzt so, es gibt kein Zurück mehr. Das habe ich ganz schnell begriffen. So und jetzt nach vorne schauen. Also das mit 10 Jahren, das fand ich schon unglaublich, wenn ich zurückdenke. Ne? Das war schon eine große Leistung für so ein Kind. Also das war wie so ein Umbruch. So. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin da irgendwie 10 Jahre gealtert oder so. Ne? War kein Kind von 10 Jahren. So, und dann haben wir uns so ganz langsam da eingelebt. Meine Mutter hat eine Stelle in einer Fabrik bekommen, sodass sie schon wieder den ganzen Tag weg war. Als eine Arbeiterin bei Hartmann. Verbandzeug und so. Hat sie eine Stelle gehabt, wo sie 8 Stunden am Fließband war und abends ganz kaputt nach Hause kam. Ich hatte die Aufgabe, dann eben zu kochen, zu putzen, meinen Bruder zu versorgen, Schule zu besuchen und fing an, diese Zeit doch schnell zu genießen auch. Also das können ja Kinder, ich finde, die sind ja so Lebenskünstler irgendwie. Das so einfach so anzunehmen, wie es ist und ja, sich einfach das schön machen. Ich hatte auch kein eigenes Kinderzimmer, musste mich mit meinem Bruder teilen. Ja, war mit der Schule, mit viel Lernen, ich war ausgelastet. Also ich nachmittags spielen und immer mehr Freundschaften kamen zustande in der Straße. Also so, dass wir ganz schnell da viel Leben reingebracht haben. Vorher haben die Kinder abends da nicht zusammengespielt, sondern saßen vorm Fernsehen. Wir hatten natürlich noch keinen und so. Und bei uns war üblich, dass man draußen spielt, ne? So haben wir diese kleine Straße, also mein Bruder und ich und diese zwei anderen Mädels, sehr belebt mit Spielen. Das war da überhaupt nicht der Fall. Und da haben wir, ja, waren die Stars irgendwie. Das hat uns ja sehr, sehr gefallen, so miteinander. Und dann ging auch ganz schnell eigentlich Deutsch gelernt, aber Schwäbisch. Wir haben richtig geschwäbelt, mein Bruder und ich. Das war, boah, das war schrecklich. Weil ich dann später ja, Zeitungen dann gelesen habe oder so. Ich habe ja sehr viel gelesen immer. Und da habe ich dann immer das was ich, ne, dieses Schwäbische passte gar nicht zu dem, was da steht jetzt. Das wird doch ganz anders geschrieben. Und dann fingen schon die anderen Probleme an, bis mir einer erklärte, ja, das ist ein Dialekt. Ich wusste ja nicht, was ein Dialekt ist, ja. Ja, und dann anderthalb Jahre haben wir so gelebt, die Schule. Mich hat man dann wieder in die höhere Klasse, weil ich den Stoff kannte, ich hatte gute Noten und so. Das ging so weiter und dann kam der nächste Riesenschock in unserem Leben. Mein Vater ist tödlich verunglückt. Eines Abends warteten wir auf ihn und da kam Polizei und sagte, also sind Sie in Familie Babic? Und ja, wir müssen leider mitteilen, dass, also sagte er zu meiner Mutter, ihr Mann wurde vor einer Stunde tödlich überfahren von einem betrunkenen Autofahrer. Das war dann so meine Mutter völlig außer sich, völlig zusammengebrochen und ich erfasste so die Situation, also musste erstmal meine Mutter trösten, damit sie mir da nicht irgendwie völlig abdreht. Mein kleiner Bruder, der das nur gar nicht so wahrhaben konnte. Und ich musste dann wieder handeln, also mit der Polizei müssten wir in diese Halle im Krankenhaus, um eben zu sagen, dass er das auch ist und so. Und eben meine völlig zusammengebrochene Mutter, so, ich hatte gar keine Zeit, irgendwie weder zu weinen noch ja überhaupt da irgendwie so zu handeln. Und musste dann meine Mutter sagen, wo sie unterschreiben muss und all sowas. Also, dass ich, das war so richtig wieder so wie so eine Erstarrung irgendwie, ne? So, und die nächsten Tage dann waren dazu da, zu organisieren, dass die Leiche nach Kroatien rübergebracht wird, ins Dorf, da ich schon recht gut Deutsch konnte und habe dann mit Hilfe von meinen deutschen Nachbarn diese ganzen Papiere und so das alles erledigt. Musste dann eben nach Kroatien anrufen. Wir hatten nur ein Telefon im Dorf, dass eben die Leiche da ankommt, dass die Verwandten den Sarg entgegennehmen und all so ein Kram. Boah. Also dann meine Mutter, die konnte gar nichts mehr. Es ist ja also bei uns im Dorf ist es so, dass die dann völlig zusammenbrechen, wenn einer tot ist. Also die sind wie ausgeschaltet vor Trauer, ja. Und dann im Dorf war das anders. Da konnte ich meine Mutter, ihre Familie so abgeben. An die Zugfahrt, dahin kann ich mich auch, das habe ich völlig verdrängt. Das muss furchtbar gewesen sein, dass ich das so alles so verdrängt habe. Dann mit dieser heulenden Mutter da über 20 Stunden im Zug zu hocken, na, die hat ja so Angst gehabt und so eine Panik auch. Als wir dann in unserem Dorf angekommen sind, dann war so diese übliche Beerdigungszeremonie, wo das ganze Dorf beteiligt war und sie alles wunderbar gemacht haben, die sich um uns gekümmert haben. Und ich habe vor einem Jahr, als meine Mutter mich hier besucht, hat sie mir Fotos gezeigt von der Beerdigung, also wo das wieder so ein bisschen Thema war. Und wo ich mich da gesehen habe, ganz in Schwarz ist man bei uns mit einem Tuch und Und dass ich da ganz alleine stand. Also dass die meisten Leute waren um meine Mutter und um meinen Bruder und nicht um mich. Entweder habe ich denn so eine Stärke oder so ein... Ich habe einfach nicht geweint. Also da kann ich mich erinnern. Ich habe auf diese Beerdigung nicht geweint. Und bei uns weint man unendlich viel auf so Beerdigungen. Ob das wieder so ein Schockerlebnis war, aber ich glaube mehr, dass ich so einen Abschied auf meine Art genommen habe von meinem Vater. Nicht in diesem völligen Losweinen und Schreien, wie das so üblich ist oder wie das viele so ihren Schmerz ausdrücken. War so mein Weg wieder anderer. Also ich stand da und habe ganz im Stillen so versucht, Abschied zu nehmen von meinem Vater. Und was ich heute weiß, war das mir damals nicht gelungen. Also ich habe Abschied genommen vor einem Jahr von meinem Vater. Also als ich eine große Lebenskrise hatte, wo das dann nochmal so hochkam. So heute kann ich sagen, das ist für mich erledigt. Also ich habe Abschied nehmen können von meinem Vater. Und das habe ich, Gott, 35 Jahre dafür gebraucht. Ja. Das war immer so unterschwellig. Das war noch nicht erledigt. Und ich denke, dass es damit zusammenhing, dass ich dann da einfach mit 10 Jahren völlig überfordert war, musste einfach meine Mutter und meinen Bruder mittragen. Ja, und nach der Beerdigung war das dann ganz klar, dass wir zurückgehen. Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe meine Mutter nicht verstanden, warum sie nach Deutschland wieder wollte. Ich habe dann, ja genau, ich hatte nochmal mit Deutschland telefoniert und wusste, dass sie eine ganz kleine Rente kriegen wird. Wir waren nicht pfiffig genug. Und der Fahrer war betrunken, der mein Vater überfahren hatte, und er hatte so einen guten Rechtsanwalt. Und das würde mir heute nicht passieren. Ich würde meine Mutter da ganz anders kämpfen, damit sie ihre Rente bekommt. Und sie hatte damals 150 D-Mark Witwenrente bekommen. Das reichte nicht mal, in Kroatien zu leben und in Deutschland so und so nicht. Und wir hatten einfach weder Rechtsanwälte noch irgendwelche kroatischen Mitbürger, die uns da geholfen hätten. Also, dass man das vernünftig regelt, ja, dass sie da wenigstens eine gute und wir eine Waisenrente bekämen. Weil er war einfach schuldig, dieser betrunkene Fahrer, ja. Und also, das war ganz klar, dass wir wieder zurückfuhren nach einer Woche, glaube ich, weiß ich nicht genau, aber ich meine, es waren eine Woche, dass wir wieder zurück nach Deutschland sind und meine Mutter dann ihre Arbeit aufgenommen hatte und wir versuchten, irgendwie diesen Alltag zu meistern. Meine Mutter trug damals 3 Jahre schwarz, war 3 Jahre dermaßen in Trauer, dass sie nicht lachen konnte. Und das war für uns Kinder sehr schwer zu ertragen. Also einer der nicht so richtig ins Leben wollte. Ne? Sie wollte kein Deutsch lernen. Sie kann bis heute spricht sie ein ganz schlechtes Deutsch, weil sie in zwei Welten lebt, in der kroatischen und in der deutschen. Sie hat sich nie entscheiden können für eine Sprache oder für... Und ich denke, sie war so voller Angst, so ihr Kroatien zu verlieren und sich auf neues Leben einzulassen. Das hat sie bis heute eigentlich nicht geschafft. Sie lebt immer noch in Heidenheim, aber inzwischen natürlich in einer anderen Wohnung und sehr, sehr schön, hat sie total schön sich eingerichtet und hat in Kroatien, in Đakovo, eine Eigentumswohnung und pendelt zwischen diesen zwei Welten. Das ist unglaublich. Wenn sie hier ist, hat sie Sehnsucht nach Kroatien. Kaum ist sie 2 Wochen in Kroatien, hält sie nicht mehr aus, will wieder in ihre Wohnung nach Deutschland. Bis heute hat sie noch nicht gefunden, wo ihr Platz ist. Ja. Pendelt zwischen zwei Welten und ist nirgends zu Hause, kann keine Sprache mehr richtig. Unglaublich. Natürlich spricht sie Kroatisch. Kroatisch hat sich nach dem Krieg dermaßen verändert, dass es nicht mehr selber Kroatisch, sondern eben, die haben viele Wörter umgeändert. Ich kann die besser als sie, obwohl ich hier kaum Kroatisch spreche, aber ich lese sehr viel kroatische Zeitungen, ne, und bin in der Sprache drin. Kann sie alles nicht, ne, weil sie kaum liest. Hier guckt sie natürlich ständig Fernsehen, deutsches Fernsehen, all diese leichten, seichten Sachen. Ist in Heidenheim mit Kroaten zusammen, also wenig mit Deutschen. Man versteht, also sie spricht so dieses typische ausländische, gebrochene Deutsch. Ne. Wir haben inzwischen also schon ein ganz entspanntes Verhältnis natürlich. Ich mag meine Mutter, ja. Aber ich merke nur, dass ich die Verantwortung immer noch habe, ja. Ich schicke ihr auch regelmäßig weiterhin Geld. Und das ist auch für mich, sie hat einfach wenig Rente inzwischen. Und das ist auch gar, das ist gar keine Frage so. Aber ich habe immer noch so dieses Gefühl, ja, dass sie nicht auf eigenen Beinen stehen will, ne? Ja, dass sie an mir klammert. Sie ist unglaublich christlich und also schon so christlich, dass ich ganz früh aus der Kirche ausgetreten bin, weil ich das nicht ertragen konnte. Also so. Und sehr nationalistisch. Also das ist was, wo ich Probleme habe, wo ich sehr, sehr Probleme habe, dass sie das Andersartige, ein Mensch wie sie, die in Deutschland aufgewachsen, also dann gelebt, sehr lange gelebt hat, die noch nicht begriffen hat, dass alle Menschen so das gleiche Recht haben müssen eigentlich. Dass sie dieses Problem, was in Jugoslawien immer noch ist, das Problem Serbien, Kroatien, dass die da dermaßen nationalistisch denkt und das ist für mich ganz, ganz schlimm. Ja, und da habe ich mich sehr, sehr schnell befreien müssen. Also wir haben dann in Heidenheim weitergelebt. Sie ging ganz brav in die Fabrik, war ganz tüchtig, gute Arbeiterin, wie die halt so waren oder sind. Auf die konnte man sich immer verlassen, nie krank, immer pünktlich und so. Und ich fing dann an, eben musste schauen, dass ich die Schule ordentlich irgendwie kriege. Es war so meine, wo ich gemerkt habe, es ist meine Chance. Und wir gingen auch immer wieder in die Ferien nach Kroatien und ja, da fing ich an, mich zu entfernen von Kroatien. Also ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich in diesen zwei Welten nicht existieren kann. Für mich war das klar, dass ich mich entscheiden musste, dass ich das nicht so, diese Sehnsucht wie meine Mutter, wenn sie in Deutschland ist, damals ganz extrem, oh, sie will nach Kroatien, dann waren wir 5 Wochen in Kroatien, dann will sie wieder nach Deutschland. Also immer diese Schwankungen, das habe ich mir ganz, ganz, ganz schnell verbieten müssen, weil ich gemerkt habe, ich gehe da vor die Hunde. Und das als 12-jähriges Mädchen schon, ne? Ich merke so, dass ich für mich jetzt was machen musste, neben der Schule, neben diese klammernden Mutter und diesen Alltag. Das reichte mir nicht. Und wir haben inzwischen Fernsehen, hat sie uns gekauft, aber das war natürlich so, das hat mich nicht so interessiert. Also ich habe schnell gemerkt, dass mir Bücher mehr liegen und gute Filme und gute Konzerte. Und das schon als 13-, 14-Jährige dann. Und habe dann in der Stadt, Heidenheim ist eine kleine süddeutsche Stadt, ganz gemütlich. Und da habe ich, weiß ich noch, wie ich einmal da rein bin, ganz vorsichtig. Ich habe immer gesehen, dass da Jugendliche spielten draußen und oft hörte ich Musik, als ich da spazieren ging. Und bin dann irgendwann ganz mutig da rein zum Sozialarbeiter und sagte, darf man hier reinkommen und so. Und ja, und das war dann für ein paar Jahre so meine Welt, wo ich ja mit anderen Jugendlichen zusammenkam, nicht nur mit meinen Nachbarskindern, nicht nur mit den Schulkindern, sondern mit Jugendlichen, die so ein bisschen andere Sichtweisen hatten. Ja, die damals, da habe ich das erste Mal, komm, lass uns doch mal nach Stuttgart fahren zu der Demo. Ja, und da fing ich an, das drehte sich so um. So diese kleine, spießige Welt, die wir da so hatten, wo ich nicht viel bekam von der Welt. Also mein Bruder ging zum Fußballspielen. Mir hat da Sport und so alles nicht interessiert. Also das Jugendzentrum hat mir einfach meine neue Welt entdeckt, ne? So wunderschöne Konzerte, so andere Musik, als ich kannte, ne? Damals so Folk, Jazz, das war so, wo ich merkte, Mensch, da geht mein Herz auf, ne? Liedermacher. Ja, und dann habe ich da sehr schnell zurechtgefunden, dass ich dann schon anfing zu organisieren, dass ich schon anfing mit 14 dann kleine Konzerte zu organisieren, kleine so Jugendaktivitäten und so. Und das war dann von der Zeit bis 19, Dann kam nach dieser Haus der Jugend, kam dann Jugendzentrum, das sind dann die Älteren. Dann fing ich da an, da gab es die erste Frauengruppe, dann gab es Theaterspielen, Musikveranstaltungen. Kam dann eben diese Studentenwelt so ein bisschen rein, ne, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Und ja, war da total aktiv natürlich. Ne, musste mit meiner Mutter immer verhandeln, weil ich um 10 Uhr zu Hause sein musste und sie war sehr streng. Und dann fing ich auch an, so ein bisschen heimlich wieder rauszugehen, wenn sie schlief und so. Ne. Ja, ich fühlte mich wohl dabei, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich tue nichts Unrechtes oder so. Ja. Also da ging es mir jetzt nicht darum, irgendwie in die Disco zu gehen oder weiß ich, sondern ich hatte immer so das Gefühl, ja, so was Gutes zu tun. Ne? Diese ganzen Gespräche eben in der Frauengruppe, damals ging es um Paragraphen 218 und dann kam Emma raus, die Zeitschrift und konkret kann mich noch erinnern, also wo ich anfing, eben andere Literatur auch zu lesen und ja, und eben sehr, sehr viel so Selbstorganisation. Ich habe da viel bewegt, weil ich irgendwie, ich war immer gewohnt, so an der Spitze irgendwie was zu machen. Und das war dann eine total wichtige und tolle Zeit. Hatte sehr viele Freunde. Dann kamen auch die Türken dazu, ja, die türkischen Jugendlichen, wo wir uns, da ist inzwischen, glaube ich, bei CDF habe ich sie gesehen, in den Nachrichten, Hülya Özkan. Sie war damals auch mit im Jugendzentrum und sie ist inzwischen also jetzt irgendwie CDF-Nachrichtensprecherin und ihr Bruder ist auch Journalist geworden. Das war unsere Clique damals so irgendwie. Wir sind weiterhin nach Kroatien gefahren in den Ferien und ich war da sehr fremd. Das ging ganz schnell, dass ich da... Also wir haben uns alle gefreut, dass wir da waren und na, da habe ich mich natürlich verliebt in einen Jungen aus meinem Dorf, der ist neu dazugekommen, den kannte ich nicht vorher. Das war dann nochmal so ein bisschen schwierig, also weil die Sehnsucht trieb mich schon wieder nach Kroatien, aber ging dann auch natürlich wegen der Entfernung auch zu Ende. Mit der Schule, also mittlere Reife, Abitur, habe ich dann gemacht. Und mit 19 war ich fest entschlossen, aus diesem Städtchen auszuziehen. Und habe mich überall beworben, also an ganz vielen Stellen mich beworben für Sonderpädagogik. Und ich hatte mich entschlossen, in der Nähe von Frankfurt, bei Bingenheim, also in Bingenheim, in der Nähe von Frankfurt, habe ich eine Praktikumsstelle bekommen in einem Institut für Heilpädagogik, also wo geistig behinderte jugendliche Kinder leben, wo es eine Schule gibt, wo man so ein Seminar dazu besuchen kann. Das ist eine anthroposophische Einrichtung gewesen, wusste ich damals noch nicht ganz so. Aber ich habe sie besucht und habe da ein paar Tage mitgelebt und es hat mich sehr angesprochen. Hat mich deswegen auch angesprochen, weil da sehr viele junge Menschen waren aus verschiedenen Ländern, aus Japan, USA, überall waren Praktikanten und Seminaristen da. Und so der Alltag hat mich auch sehr angesprochen. Man hat sehr viel draußen gearbeitet, also im Garten, Landwirtschaft, wurde sehr viel Musik gemacht. Und ja, da bin ich hin. Ja. Und sie blieb dann mit meinem Bruder da. Der war dann 17, wurde immer schwieriger. Das Problem von meinem Bruder war, dass er mit 4 Jahren bei uns im Dorf, im Fluss, dass er fast ertrunken ist. Und ich habe ihm das Leben gerettet, ich habe ihn rausgeholt. Er hatte Atemnot gehabt. Das war erstmal dann wieder gut, aber es kam dann so mit 19 wieder, also die Schwierigkeiten, diese Atemnot, diese Panik, diese Angst kam dann später nochmal hoch. So in einem Alter, ja, die Pubertät, ne, kommen ja vieles, also entweder kriegen viele Jugendliche Heuschnupfen oder Asthma oder sonst was, also bei ihm kam dieser Trauma dann nochmal hoch und er fing dann an, zu trinken, kam nicht mehr mit meiner Mutter, rebellierte und was die Jugendlichen so und so haben, aber da war es dann verstärkt. Er hat so richtig die Sau rausgelassen und hat meine Mutter echt die Hölle heiß gemacht. So, dass sie da wirklich nicht mehr ein- und aus wusste mit ihm. Und ich habe ihn dann ein paar Jahre später dann zu mir geholt wieder. Also, als wir dann hier waren in NRW, dann habe ich ihn dazu geholt. Und er hat dann jahrelang bei mir gelebt. Ich habe ihn hier in Herdecke, gibt es ein gutes Krankenhaus, also wo er behandelt wurde, wo er dann in der Nähe von Wuppertal in so ein betreutes Wohnen kam und so langsam gesund wurde. Dann wendete sich wieder mein Leben, weil ich einem Mann begegnet bin. Er machte da seinen Zivildienst, ein Deutscher, ja, ich sah ihn und war sofort so verliebt, dass ich ihn angesprochen habe. Ich hatte ihn einen Strauß Blumen gepflückt und er war ein Asthmatiker, ein Heuschnupfer. Also bin ich völlig dann, das war nicht so gut, aber er hat sich trotzdem sehr gefreut. Ja, das war Jens, Vater meiner vielen Kinder. Wir haben dann zusammen da ein Jahr lang dann noch diese, ich habe die Ausbildung angefangen zu machen zur Sonderpädagogin. Und er wollte unbedingt Waldorflehrer werden und musste dafür nach Witten hier zum Studium. Ja, und ich habe dann, was ich bis heute nicht verstehe, bin einfach mitgegangen. Ich habe meine Ausbildung nicht fertig gemacht, bin mit ihm mit nach Witten und habe mich hier für Russisch und Kunst eingeschrieben am Institut für Waldorfpädagogik. Und habe dann 2 Jahre etwa studiert und wurde dann schwanger. Kam mein erster Sohn. Und habe dann noch mit dem Kind dann noch etwa ein Jahr lang studiert. Ein bisschen einfacher, leichter, also nicht ganze Zeit. So dass ich die Ausbildung auch da nicht beendet habe, sondern es fehlt mir ein Jahr, um die fertig zu machen. So, und dann kam nämlich das zweite Kind, dann kam das dritte, das vierte, das fünfte. Und in der Zeit hat mein Mann natürlich die Ausbildung fertig gemacht, hat eine Anstellung hier in Hagen bekommen. Und wir haben noch weiterhin in Witten gewohnt. Und danach war das so, dass wir dieses Haus, wo wir jetzt wohnen, gefunden haben mit Freunden zusammen. Da konnten wir für ganz wenig Geld dieses Haus kaufen und renovieren. So sind wir nach Hagen gezogen, wegen seinem Arbeitsplatz und wegen diesem schönen Haus hier auch. So, und ich war eine Mutter, die aufging in ihre Rolle, die so was ich eigentlich gar nicht vorhatte. Ich habe als 19-Jährige gesagt, ich will jetzt studieren, ich nie heiraten, ich will keine Kinder haben, ich will für mich nur verantwortlich sein. Heute sehe ich das so, dass es einfach so eine Sehnsucht nach Familie, nach Idylle war, ja. Das habe ich auch jahrelang auch gemacht dann, wo ich endlich mal mich so fallen lassen konnte und nur Mutter sein dürfte und konnte und nicht. Und ich hatte einen Mann an meiner Seite, wo ich geglaubt habe, so, na, wir machen das jetzt zusammen und wo ich mich einfach so mal, ja, so fallen lassen konnte. Das habe ich damals nicht so gesehen, natürlich, aber jetzt war so diese Sehnsucht einfach, diese Sehnsucht nach Ruhe, nach heile Familie, was ich nie hatte, ja. Also war ich so hinreißend in diese Rolle, ich habe das so gerne gemacht, einfach zu Hause zu sein und ich habe die Kinder auch nicht in den Kindergarten geschickt, wir hatten hier so viele Kinder, ich habe mich um alle gekümmert und ja, bis dann, also 10 Jahre lang. Und dann brach wieder so alles, ne, wie Seifenblase, so platzte alles wieder. Mein Mann genügte das nicht mehr mit mir, also er hat sich verliebt und war 3 Jahre weg. Also zog mit dieser Frau für ein Jahr zusammen und dann wieder mit einer anderen. Er wollte freischaffender Künstler werden und war völlig in der Lebenskrise drin. Und ich blieb hier mit meinen 5 Kindern, da waren die noch ganz klein, 3 Jahre alleine. So, und dann bin ich ziemlich wach geworden aus dieser Vorstellung von Familienglück und Idylle. Ja, bin so richtig volle Kanne wach geworden und fing dann eben an, mein Leben wieder neu zu gestalten. Und habe dann angefangen, neben meinen Kindern, habe für 3 Jahre einen Jazzclub gemacht, völlig was anderes. Wo so nochmal diese Jugendzentrumzeiten hochkamen, wo ich merke, Mensch, also ich, So, und in der Zeit stand plötzlich mein Ex-Mann wieder, wir haben uns in der Zeit scheiden lassen, stand er wieder vor der Tür und er möchte wieder zu mir und nach Hause und weiß was ich. Ja, ich habe es getan, ich habe ihn wieder reingelassen. 8 Jahre lang war er wieder hier. Dann musste ich ihn wieder rausschmeißen. Vor 2 Jahren habe ich ihn wieder rausschmeißen müssen. Und bin seit 2 Jahren jetzt wieder hier alleine. Das war so, dass ich also mit 38 dann eben angefangen habe zu malen. Ich hatte das immer im Hinterkopf, dass ich eigentlich eine Malerin bin. Und habe das nie praktiziert. Mit 19 haben wir sehr viel gemalt. Und der eigentliche Künstler ist eben mein Mann, ja. Also der war Bildhauer, Maler, ja. Und Kunstdozent inzwischen. Der war der Künstler. Es drehte sich ihm alles um ihn, ja. Und ich bin ständig in irgendwelche Museen gegangen, Ausstellungen. Und ich war einmal in Griechenland und habe eine Gruppe Studenten aus Köln da getroffen und bin mit denen so ein bisschen rumgetingelt durch die Dörfer und die haben gemalt. Ich habe immer erzählt oder sie fragten mich meine Meinung dazu. Und dann fragte mich eine Studentin, sag mal, bist du Malerin, ja? Ich sag, nö, ich wusste überhaupt nicht, dass ich sowas machen will, ne? Aber das war so, wo für mich ganz wichtig war, als sie mich so fragte, du bist du eine Malerin? Und ich sagte, nö, ich bin Hausfrau, ich erziehe nur meine Kinder im Moment, ich mache sonst nichts. Ja, mit 38 war das so, dass der Nikolai dann schon in der Schule, der Jüngste in der Schule war und für mich dann jetzt dran war, so, was machst du jetzt beruflich? Kinder hast du jetzt großgezogen soweit, jetzt bist du dran. Und habe mir doch nochmal die Unterlagen vom Institut geholt, wo ich mir doch wieder überlegt habe, dieses Pädagogikstudium zu machen. Und merkte einfach, nein, das ist es nicht. Also ich kann das nicht. Ja, und dann hat mein Ex-Mann mir eines Morgens einfach eine riesen Leinwand gespannt und Pinsel und seine heiligen Ölfarben daneben gelegt und ist dann zur Arbeit gegangen in die Schule. Und ich stand vor dieser Leinwand und fing an zu malen. Habe in 2 Wochen 40 Bilder gemalt und habe kurz danach eine Ausstellung gemacht und sofort auch Bilder verkauft irgendwie und ich war drin. Es war sowas von massiv. Ich habe unendlich viele Bilder gemalt, als würde ich so wäre ich so geplatzt. So, die Kunst war da. Das war Wahnsinn. Und dann schnell habe ich gemerkt, dass mir das nicht reicht. Also jetzt diese Malen und also nur Malen und diese Ausstellungen. Ich habe in Hagen jeden Raum ausgestellt, wo Platz war. Und also wie so meine Lehrjahre hinter mich gebracht und habe dann ja ganz schnell gemerkt, das reicht nicht. So, ich habe mich dann in der Kunstakademie in Düsseldorf eingeschrieben, beworben, bin angenommen worden, war 3-mal da und habe ich gesagt, ich kann das alles, ich muss die Zeit anders nutzen, ich brauche das Studium nicht. Also wieder raus und habe dann kam, wie der Zufall oft so will, eine Gleichstellungsstellebeauftragte, eine Kulturmanagerin und ich zusammen. Und da gründeten wir ein Frauenkunstforum hier für Südwestfalen jetzt erstmal. Also wo dann plötzlich 300 Künstlerinnen aus allen Ecken kamen, aus verschiedenen Sparten, Schauspielerin, Musikerin, Malerin, alles Mögliche. Und haben wir einen Verein gegründet. Und um eben so ein Netzwerk zu haben, uns gegenseitig einfach zu helfen mit Ausstellungen, mit Veranstaltungen. Da war das so, dass dann die Künstlerinnen Frauenkunstforum, ich war da die erste Vorsitzende und hatte einfach eben so ein bisschen Organisationstalent und konnte viel machen da. Aber ich merkte, wir gehen so verschiedene Wege. Also die wollen sich da vernetzen, nur so Ausstellungen zu machen. Und ich will aber mehr. Also ich will erstmal mich privat selbstständig machen als Beruf wirklich Künstlerin. Und habe dann natürlich erstmal bin ich in die Künstlersozialkasse, dann musste ich meine Steuer machen und so weiter. Ne? Also das war für mich so total wichtig, so dass ich, weil ich das nie vorher hatte, weil das alles über meinen Mann ging und so, so erstmal so meinen Rahmen zu schaffen. Ne? Und dann ging das los, dass ich da eben mit diesen Künstlerausstellungen, dass mich das nicht mehr, überhaupt nicht mehr interessierte, so diese Vernissagen, dieser ganze Kram, dass mir das nicht reichte. So, und dann habe ich überlegt, ich habe ja hier in der Stadt, wir haben Kulturamt, wir haben eben gute Stellen, wo man sich so ein bisschen Hilfe holen kann. Und dann hat sich so ergeben, dass so ein Künstlerinnenaustausch mit Südafrika begann, wo ich mit teilgenommen habe. Und so fing das eben an dann mit diesen Auslandskontakten, mit Projekten. Das hat einfach alles verändert. Diese Reise nach Südafrika hat völlig meine Sichtweisen verändert. Und wir waren Gäste der Regierung, also vom Kulturministerium da und wohnten in Superhäusern und kriegten aber so ganz leise mit, was hinter den Bergen passiert, dass da die ganzen Townships sind, wie die Menschen wirklich wie Viecher da leben. Und aber die Regierung uns immer die schöne Seite zeigen wollte. Ne? Da bin ich ganz wach geworden, weil das war so eine Lüge, es war so eine Unstimmigkeit. Und das war die erste Reise. Dann habe ich die zweite gemacht. Ich habe erstmal eine Künstlerin hierher eingeladen. Wir haben hier zusammen gelebt, gearbeitet und eben sehr viel uns erzählt auch. Und dann bin ich nach Südafrika und habe in den Township dann richtig gearbeitet mit den Jugendlichen. Also da veränderte sich mein Malen, mein alles. Ne? Wir haben kaum Materialien gehabt. Wir haben mit Erde gemalt, mit Pflanzen, mit ne? Also 2002 habe ich dann eben mitgekriegt, dass die UNO, dass der UNO-Weltgipfel in Johannesburg ist und fing dann an vorzubereiten, also so erstmal innerlich, was ich wollte da was machen. Ich wollte auf dieser UNO-Konferenz ein Kunstprojekt machen. Ja, und letztendlich dann nahm das alles Gestalt. Ich habe ein Konzept geschrieben mit meiner Kollegin aus Amsterdam, haben das alles vorbereitet, vorgestellt und so nahm das dann eben Gestalt, dass ich eben doch das so begreiflich machen konnte, erstmal was ich will. Also das Kunstprojekt selber ist ein Prozess, das konnte ich dir nicht sagen, welche Kunstwerke es entstehen werden, aber dass ich eben Frauen mit einbeziehen möchte aus Südafrika. Das war eigentlich sehr einfach. Es ist eine Umweltkonferenz gewesen und ich hatte eben so dieses Gefühl, wir Frauen machen, wir gestalten ja den Alltag. Ja, es ging da um Wasserprobleme und alles Mögliche, was mit Umwelt zu tun hat. Und das sind die Frauen, die einfach so einen großen Anteil daran haben. Und das wollte ich sichtbar machen. Deswegen haben wir auch also 20 Kameras an die Frauen in Südafrika verteilt. Also wir haben auch Südafrika genommen, weil die Konferenz jetzt da war. Vor 10 Jahren war sie ja vor 12 in Rio. Dann hätten wir die brasilianischen Frauen oder hier die Deutschen. Das war der Grund, warum Südafrika, südafrikanische Frauen. Wir haben Fotoapparate verteilt an 20 verschiedene Frauen. Wirklich ganz arme, AIDS-Kranke, ganz reiche, weiße Inderinnen. Und die sollten bitte an einem Tag ihren Alltag fotografieren. Wo koche ich? Wo ist meine Lieblingsstelle, wo ich träume? Oder für wen mache ich die Wäsche? Oder wo wasche ich meine Wäsche? Und das haben die dann fotografiert. Auch teilweise Frauen, die nie einen Fotoapparat in der Hand hatten. Super Fotos gemacht. Und interviewt wurden sie von einer Journalistin aus Irland, dass viel Gespräche auch stattgefunden haben und dass sie sich äußern konnten zu ihrem Alltag, zu ihren ganzen Problemen, zu ihren Träumen. Und das habe ich alles eingesammelt, entwickeln lassen und diese Berg an Fotos und dann an diesen Worten, Wortmaterial, habe ich an 11 Künstler verteilt in aller Welt. Und die hatten nun so ein Bergmaterial und mussten nun aus diesem Material ein Kunstwerk, also ihr eigenes Kunstwerk schaffen. So, und mir ging es darum, eben diese Frauen ihren Alltag sichtbar zu machen bei den Politikern auf dieser UNO-Konferenz, denen das wirklich vor die Nase zu setzen. Seht her, so wasche ich meine Wäsche. Also eigentlich ganz, ganz schlicht und einfach und ja, so ist das Leben einfach. Also das Leben denen mal vor die Nase setzen, ja. Ich finde, also dass die Frauen, die diese Bilder gemacht haben, die einfach die wichtigsten waren. Das waren wir Künstler nicht. Also, ne, also die waren im Vordergrund, die waren wichtig. Und wenn sie jetzt so ihren Katalog da zeigen, wir haben aus ihren Fotos Postkarten gemacht, was jetzt in Südafrika zwischen, also für Touristen zwischen Löwen und so steht, stehen ihre ganz einfachen schönen Fotos da, wird verkauft. Und wenn sie uns jetzt mal anrufen oder mal schreiben, wie viel Kraft die dadurch bekommen haben. Und das ist so irre, ja, das ist so toll. Also ich arbeite ja auch, also nicht nur in Südafrika, sondern eben Brasilien, Tunesien, hier sehr viel in Holland. Es ist, ich merke, dass Deutschland auch jetzt nicht, ich bin ja jetzt hier angewiesen zu bleiben, weil meine Kinder noch hier sind, ja. Aber dieses Heimatgefühl oder das ist bei mir nicht mehr ein Land. Dadurch, dass ich jetzt Kunst machen kann und darf, so dieser eine Weltgedanke ist bei mir ganz, ganz stark. Also ich habe das jetzt nicht mehr, diesen Wunsch, in einem Land zu wohnen. Also weil ich wohne ja jetzt in so vielen Stellen, habe ich so viel Menschen und Städte, wo ich mich sehr wohl fühle. Also das ist irgendwie, das verändert sich sehr. Und ich merke auch Kroatien, ich war seit meinem 20. Lebensjahr nicht mehr in Kroatien. Das sind 25 Jahre jetzt her. Jetzt entwickle ich langsam das Gefühl, ich kann jetzt dahin. Und ich bin mir sicher, dass das, was ich am Anfang erwähnt habe, was mit dem Tod von meinem Vater zu tun hat, dass ich so letztes Jahr so mich von ihm verabschieden konnte. Ich konnte nicht mehr da runterfahren. Also mein Bruder ist hin, meine Mutter so und so immer. Für mich, ich habe da völlig abgebrochen und habe jetzt, als das Kulturministerium mich doch bei mir anfragte, ob ich doch nicht mal Kunstprojekt in Kroatien oder Bosnien machen würde und so, da öffnet sich wieder mein Herz, weil ich habe das Gefühl, ich kann wieder da runter, aber ich kann da nicht so zu Besuch, zu dieser Familie, die ich schon gar nicht mehr so kenne, sondern ich muss da was tun. Also ich muss so mit meinem eigenen, was ich, also mit meiner Kunst, mit meinem neuen Leben, kann ich da jetzt hin. Also es ist eigentlich jetzt nur so Frage der Zeit. Ich möchte was, wie so ein Geschenk dahin bringen von mir. So habe ich das Gefühl. Also ich bin da immer noch die Milica, die mal da war, also die zu Besuch kam früher, aber so wie ich heute bin, ich kann da jetzt dahin und kann mich so vorstellen, wie ich jetzt bin. Ich bin nicht mehr die von früher, ne? Also ich werde oft gefragt, natürlich, ich fliege ja überall hin, warum nicht eben nach Kroatien, ist ja nicht weit, ne? Aber ich konnte nicht, das ging überhaupt nicht. Stattdessen dann eben viele anderen Kulturen, andere Länder habe ich mich sehr geöffnet, sehr und fand da auch so ein Stück weit meine Heimat auch, ja. Also ist die längste Zeit lebe ich hier in Hagen eigentlich. Das ist auch was, wo ich mich hier sehr wohl fühle. Also doch, also das ist so, ich fühle mich einfach angekommen und eben jetzt kann ich Kroatien besuchen als eben ein Teil von mir auch, ne. Mhm.